Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Von Gewinnen und Verlieren beim Umzonen von Land. Der Nationalrat regelt, wie mit Einzonungsgewinnen die Verluste beim Auszonen entschädigt werden. Es hätte schlimmer sein können. Die Schweizer Wirtschaft ist 2011 insgesamt noch gewachsen, gegen Jahresende allerdings kaum mehr. Gewalt sofort stoppen, humanitäre Hilfe im Land zulassen, verlangt der UNO-Menschenrechtsrat von der syrischen Regierung. Das Ende eines unfreiwilligen Abenteuers. Das havarierte Kreuzfahrtschiff hat die Seychellen erreicht, die Passagiere sind von Bord. Und im Tagesgespräch Xavier Koller. Der Hollywood-erprobte Schweizer Regisseur hat die himmeltraurige Geschichte des witzigen Berner Coiffeurs Dellebach Curry neu verfilmt. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Thomas Fuchs.
Der Nationalrat ist bei der Raumplanung wie schon der Ständerat für eine wegweisende Neuerung. In Zukunft sollen die Kantone eine sogenannte Mehrwertabgabe erheben müssen, wenn Kulturland in Bauland umgezont wird. Die von den Grundeigentümern zu bezahlende Abgabe soll mindestens 20% des Mehrwerts betragen. Der Nationalrat beschloss außerdem, dass die Kantone Bauzonen festlegen müssen, die dem Bedarf von 15 Jahren entsprechen. Zu große Bauzonen müssen verkleinert werden. Die Vorlage geht noch einmal in den Ständerat. Mit den Änderungen in der Raumplanung erhofft sich das Parlament, dass die Landschaftsinitiative zurückgezogen wird. Diese verlangt ein Ende der Zersiedelung und der Zerstörung von Kulturland. Der Referenzzinssatz für Mieten bleibt bei 2,5%. Das Bundesamt für Wohnungswesen berechnet den Referenzzinssatz, indem es die Zinsen ermittelt, die durchschnittlich für Hypotheken bezahlt werden. Diese Durchschnittszinsen sind seit Dezember praktisch konstant geblieben. Der Kanton Zürich schließt das Jahr 2011 mit einem rekordhohen Defizit von 1,7 Milliarden Franken ab. Und trotzdem spricht Finanzdirektorin Ursula Gut von einem ausgezeichneten Abschluss. Sie tut dies, weil der Kanton letztes Jahr für die Sanierung der kantonalen Pensionskasse 2,6 Milliarden auf die Seite getan hat. Ohne diese 2,6 Milliarden hätte es kein Defizit gegeben, sondern ein Plus von 900 Millionen. Man habe eigentlich mit einem wesentlich schlechteren Ergebnis gerechnet. Es sei aber deutlich mehr an Steuern in die Kasse geflossen als erwartet, nämlich über eine halbe Milliarde. Der UNO-Menschenrechtsrat in Genf verlangt von der syrischen Regierung, sofort damit aufzuhören, Menschen im Land zu töten. Außerdem soll sie humanitäre Hilfe in Syrien zulassen. Die Resolution, die die Angriffe der syrischen Regierung scharf verurteilt, wurde mit 37-3 Stimmen angenommen. Die Nein-Stimmen kamen von Russland, China und Kuba. Das französische Parlament hat die Mehrwertsteuer von 19,6 auf 21,2% erhöht. Die Mehreinnahmen verwendet der französische Staat, um die Unternehmen zu entlasten. Sie sollen in Zukunft bei den Lohnnebenkosten weniger zahlen müssen. Der weltgrößte Personalvermittler Adecco hat im letzten Jahr 20,5 Milliarden Euro Umsatz erzielt. Das sind 10% mehr als im Vorjahr. Der Gewinn stieg um mehr als 20% auf rund 520 Millionen Euro. Der frühere Bundesrat Josef Theiss ist ab heute neuer Verwaltungsratspräsident von Alstom Schweiz. Der französische Industriekonzern Alstom ist tätig im Kraftwerkbau, in der Energieübertragung und beim Bau von Schienenfahrzeugen. In der Schweiz beschäftigt der Konzern rund 6'000 Mitarbeitende. In Deutschland hat Audi im letzten Jahr so viel verdient wie noch nie, 4,4 Milliarden Euro. Im Vergleich zu 2010 stieg der Gewinn um knapp 70%. Der Umsatz von Audi nahm letztes Jahr um fast einen Viertel zu, auf über 44 Milliarden Euro. Beim gestrigen Lawinenniedergang in Les Diablerets sind keine Skitourenfahrer verschüttet worden. Es würden keine Personen vermisst, teilte die Kantonspolizei Waadt mit. Die Lawine hatte gestern eine große Suchaktion ausgelöst. Im Hafen der Seychellenhauptinsel Mahé im Indischen Ozean haben die Passagiere das havarierte Kreuzfahrtschiff Costa Allegra verlassen können. Das Schiff hatte nach Mahé gezogen werden müssen, weil es nach einem Brand am Montag manövrierunfähig war. Weil beim Brand der Strom und damit auch die Klimaanlage ausgefallen war, war es laut den Passagieren im Innern des Schiffes sehr heiß. Unter den 600 Passagieren waren rund 90 Schweizer.
12.35 Uhr. In detaillierteren Berichten geht's gleich um Raumplanen und Umzonen im Nationalrat, um Konjunkturprognosen des Bundes und um offene Fragen nach dem Lüssi-Prozess. Etwas später dann die Stichworte Syrien, Surfen und Swatch konkret. Scharf verurteilen und freundlich einladen, die Doppelstrategie der UNO in der Syrien-Krise. Ein großer gegen einen noch viel größeren, die Europäische Union im Datenschutzstreit mit Google, die eigene Marke exklusiv im eigenen Geschäft, sogenannte Monobrand-Shops als Erfolgsrezept von Markenherstellern. Und um 13 Uhr Dellenbach-Kari, der traurige Witzerreißer.
Und ich habe fast alles gehabt von dem, was ich träumte. Ich bin ein Herrli, aber...
Mach die Augen zu.
Es ist die Geschichte einer Liebe, die nicht sein darf. Der neue Film über das Berner Stadtoriginal kommt heute in die Schweizer Kinos. Der Regisseur Xavier Koller um 1 ins Tagesgespräch. Und jetzt Börsewetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der SS Market Index steht bei 6.118 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,54 gehandelt, der Dollar zu 90 Rappen 48. Das Wetter. In der ganzen Schweiz scheint heute die Sonne, der Nebel löst sich überall auf. Es bleibt frühlingshaft mild mit 15 Grad im Norden und rund 20 Grad im Süden. Morgen Freitag hat es nur noch Lokalnebel, abgesehen davon gibt es viel Sonnenschein. Am Samstag bleibt es trotz einiger Wolken noch überwiegend sonnig. Am Sonntag sind die Wolken zahlreicher und stellenweise fällt Regen. Die Temperaturen gehen am Sonntag zurück, im Norden auf noch 11 Grad, im Süden auf 16 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Zürich auf der A3 Richtung Zürich zwischen Richterswil und Horgen stockt der Verkehr wegen eines Unfalls. Die Störung dauert voraussichtlich bis gegen 13.30 Uhr an.
Manch ein Bauer hat sich damit schon eine goldene Nase verdient. Sein Land wurde eingezont, der Wert des Bodens schnellte in die Höhe. Künftig sollen Grundbesitzer von diesem schnellen Reichtum einen Teil abgeben. Und der Staat soll die Abgabe raumplanerisch geschickt wieder investieren. Mit dieser Idee wollen National- und Ständerat die sogenannte Landschaftsinitiative abwenden, die für die Raumplanung noch strengere Regeln festschreiben will. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Täglich wird Boden in der Größe von 10 Fußballfeldern zugebaut. Diese Entwicklung will die Landschaftsinitiative bremsen. Sie will, dass 20 Jahre lang kein Bauland mehr eingezont werden darf. Diese Initiative sei gefährlich und unfair, sagt Hans Grunder von der BDP.
Die Kantone, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, würde diese Initiative massiv benachteiligen. Kantone wie halt der Kanton Wallis, wo eine sehr grosse Bauzonenreserve hat, der würde ungeschoren davonkommen.
Bis zu 25% der Bauzonen seien noch nicht bebaut, rief Bundesrätin Doris Leuthard in Erinnerung. Mit diesem Land würden die Kantone tatsächlich unterschiedlich umgehen. Einige hätten sorgfältig geplant und eingezont, andere hätten viel zu große Bauzonen oder solche am falschen Ort. Das müsse korrigiert werden können und dazu brauche es die nötigen Mittel und das Geld. Ein Instrument sei die Mehrwertabgabe.
Es ist nichts als gerecht, wenn ein Grundeigentümer, der ohne sein Zutun mit einem Planungsentscheid des Gemeinwesens über Nacht zum Millionär wird, zumindest einen Teil dieses Mehrwertes der Allgemeinheit zurückgibt.
Konkret soll, wer durch eine Neueinzonung einen Gewinn macht, mindestens 20% davon abgeben. Dieses Geld sollen die Kantone dann unter anderem für Auszonungen einsetzen können. Denn bei Auszonungen verlieren Grundeigentümer Geld. Kantone und Gemeinden sollen sie dafür entschädigen können. Die Mehrwertabgabe von mindestens 20% ist ein Kompromiss. Der Ständerat wollte anfänglich mehr und auch die SP hätte sich eigentlich einen höheren Satz gewünscht, lenkte aber ein, denn die Abgabe sei entscheidend, sagte Ursula Wyss.
Sonst ist es illusorisch zu glauben, dass wir je zu angemessenen Bauzonen finden können.
Anderer Ansicht war Walter Wobmann von der SVP. Er wollte die Abgabe verhindern, scheiterte aber.
Wir brauchen doch auch in Zukunft mehr Wohnraum, welcher trotz Verdichtung nach innen auch zusätzliche Siedlungsfläche braucht.
Auch FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen geht dieser Artikel im Raumplanungsgesetz zu weit. Er fürchtet, dass ländliche Gebiete genötigt werden, zugunsten städtischer Regionen auf Einzonungen zu verzichten. Die Schweiz brauche aber keinen Sozialismus und keine Planwirtschaft im Bodenrecht, ärgert er sich, und zwar tierisch.
Man kann sagen, die Landschaftsinitiative ist ein Raubtier und das Raumplanungsgesetz ist der unmittelbare Befehl, noch härter zuzubeißen.
Diese Bedenken fielen aber nicht auf fruchtbaren Boden. Die Mehrwertabgabe bringe Kantonen und Gemeinden gute Planungsinstrumente und das nötige Geld sei also ideal, um viele Probleme lösen zu können, sagte Beat Flach von den Grünliberalen. Sie sei alles andere als ein Raubtier, nämlich
die eierlegende Wollmilchsau. Das hier, das ist sie.
Diese Wollmilchsau hat schon eines bewirkt. Mit der Mehrwertabgabe und dem weiteren Entscheid des Parlaments, überdimensionierte Bauzonen zu reduzieren, sind die zwei Bedingungen der Mitglieder des Vereins Ja zur Landschaftsinitiative erfüllt. Sie werden wohl die Initiative zurückziehen.
Die Schweizer Wirtschaft hat in den Monaten Oktober bis Dezember des letzten Jahres nicht mehr große Sprünge gemacht, aber immerhin noch ein Gümplein, was angesichts der Probleme im Ausland schon fast erstaunt. Es könnte also schlimmer sein. Diese Botschaft verkündete der Chefökonom des Bundes, Erik Scheidegger, ist seit genau einem Monat im Amt. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr war bei ihm.
Heller Sonnenschein durchflutet sein neues Büro. Erik Scheidegger ist aufgestiegen vom zweiten in den dritten Stock des Gebäudes. Vom Verantwortlichen für die Standortförderung im Staatssekretariat für Wirtschaft zum Chefökonomen des Bundes. Die Botschaft, die Scheidegger an diesem Märzmorgen verkündet, passt irgendwie zum Frühlingstag. Ein ganz kleines Wirtschaftswachstum in der Schweiz in Zeiten der Krise.
0,1% ist kein starkes Wirtschaftswachstum, das ist ganz eindeutig.
Mehr war auch nicht zu erwarten und die Schweiz steht im Vergleich gut da. In der Eurozone schrumpfte die Wirtschaft im vierten Quartal um 0,3%. Das Wachstum ist dem Privatkonsum zuzuschreiben. Die Leute geben weiterhin Geld aus. Die Krise, so scheint es, ist noch nicht in den Köpfen angekommen, dank der Arbeitslosigkeit, die nach wie vor tief ist.
Die Beschäftigungsentwicklung im vergangenen Jahr war tatsächlich positiv. Das ist sicher ein Erklärungsfaktor. Zum Zweiten erfreuen sich die Konsumentinnen und Konsumenten guter Reallöhne. Also ihre Kaufkraft ist eigentlich erfreulich und das regt die Konsumnachfrage an.
Krisenresistent zeigte sich auch die Exportwirtschaft trotz des starken Frankens. Allerdings, die Ausfuhr von Maschinen oder Elektronikteilen ging zurück. Gefragt waren dagegen Präzisionsinstrumente, Uhren und Schmuck und Pharmaprodukte, auf die 40% aller Exporte entfallen. Erik Scheidegger.
Die Chemie- und Pharmaindustrie ist sehr, sehr wettbewerbsfähig, hat international gesehen eine Produktentwicklung, bei der sie auch eine gewisse Preissetzungsmöglichkeit hat, während eben vielleicht viele Bereiche der Maschinenindustrie eher unter starker Konkurrenz stehen und in der Preisgestaltung dort dann stärker unter Druck kommen können.
Die Schweizer Wirtschaft hält sich also erstaunlich gut. Wie lange das so bleibt, ist aber ungewiss. Gut möglich, dass beim nächsten Besuch in Erik Scheideggers Büro dunkle Wolken am Himmel stehen, wenn er die Zahlen zum laufenden Quartal bekannt gibt.
Musik. Warum wurde der Mörder von Lucy nicht lebenslang verwahrt? Diese Frage haben sich viele gestellt. Ihnen kommt der gestrige Richterspruch zu mild vor angesichts der Brutalität der Tat. Aber der Richterspruch lässt sich durchaus erklären. Die Erwartungen, die die Verwahrungsinitiative geschürt hat, lassen sich nicht so einfach erfüllen. Pascal Krauthammer.
Wie viele Mädchen müssen noch sterben, klagte die Mutter der ermordeten Lucy gestern nach dem Gerichtsurteil, weil der Mörder ihrer Tochter nicht für immer, nicht lebenslang verwahrt wird. Die kleine Möglichkeit, dass Daniel H. irgendwann wieder freikommen könnte, bewegt auch weite Teile der Bevölkerung und der Politik. SVP-Nationalrätin Nathalie Rickli fragt stellvertretend:
Wer, welche Täter, wenn nicht einer wie Daniel H., gehört lebenslang verwahrt? Ein brutaler Mörder, ein Wiederholungstäter. Für mich ist klar, die Personen, die Ja gesagt haben zur Verwahrungsinitiative, die wollen, dass genau solche Täter lebenslang verwahrt bleiben und zwar nicht therapiert werden und nicht auf die Freilassung vorbereitet werden. Punkt.
Doch der Gesetzestext zur Verwahrungsinitiative ist nicht so klar. Ein Täter kann nämlich nur dann lebenslang verwahrt werden, wenn absolut keine Chance besteht, dass er je therapiert werden könnte. Das ist eine sehr hohe Hürde. Deshalb haben Schweizer Richter nur ein einziges Mal die lebenslange Verwahrung ausgesprochen. Zu unklar ist die Definition dauerhaft nicht therapierbar, zu schwierig die Diagnose. Vor diesem Hintergrund kann auch die Präsidentin der Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz, FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter, nachvollziehen, warum Daniel H. nur ordentlich verwahrt wird.
Aus Sicht des Gerichts, aus Sicht der Richter, die ja unter Umständen eben hier einen Zweifel haben daran, dass der Täter gar nicht mehr therapierbar ist, kann ich das nachvollziehen. Hingegen jetzt als Bürgerin und auch als Politikerin hätte ich mir auch eine lebenslängliche Verwahrung vorstellen können.
Doch das Gutdünken oder das Volksempfinden kann für den Richter kein Maßstab für die lebenslange Verwahrung sein, selbst bei einem brutalen Fall wie demjenigen von Lucy. Die lebenslange Verwahrung ist der totale Eingriff in die Freiheit. Die europäische und schweizerische Rechtstradition schützt die Grundrechte auch von Tätern. Da seien falsche Hoffnungen und Erwartungen geweckt worden, sagt die Präsidentin der Polizei- und Justizdirektoren.
Auch bei der Verwahrungsinitiative wurde ja etwas der Anschein erweckt, die lebenslängliche Verwahrung könne dann relativ oft ausgesprochen werden und man sieht einfach, dass die Hürde sehr hoch ist und das ist relativ, das war etwas ein Versprechen, das nicht eingehalten werden kann, weil die Gerichte sind frei und die Gerichte urteilen natürlich in ihren Ermessen und in Anwendung der geltenden Rechte.
So wird Daniel H. nun für mindestens 15 Jahre weggesperrt bleiben, bevor die ordentliche Verwahrung greift. Diese muss zwar regelmäßig überprüft werden, doch die Psychiater und Richter werden sich hüten, dem Mörder voreilig eine positive Prognose zu stellen. In dubio, im Zweifel, geht hier die Sicherheit der Gesellschaft vor. Die ordentliche Verwahrung könnte so de facto doch noch zu einer lebenslangen Verwahrung werden.
Uhr, jetzt zu den Stichworten Swatch, Surfen und Syrien. Den Druck auf Syrien erhöhen und gleichzeitig die Hand zum Gespräch bieten. Mit dieser Doppelstrategie versucht die UNO, der dramatischen Situation gerecht zu werden. Heute verurteilte der UNO-Menschenrechtsrat die Regierung in Damaskus äußerst scharf. Zugleich soll aber Ex-UNO-Generalsekretär Kofi Annan versuchen, doch noch eine Beilegung des Konflikts zu erreichen. Fredrik Steiger.
3 Tage dauerte die streckenweise emotional geführte Dringlichkeitsdebatte zu Syrien im UNO-Menschenrechtsrat. Doch am Ende war das Ergebnis deutlich.
37 a favor, 3 en contra. Con ello, el proyecto de resolución L1.
37 Länder votierten für eine scharfe Verurteilung des Regimes. Sie machten damit auch klar, dass die Gewalt in Syrien hauptsächlich von den Machthabern in Damaskus und deren Sicherheitskräften ausgeht. Die Welt müsse endlich dieses bewusst herbeigeführte Desaster beenden, forderte der türkische UNO-Botschafter. Sein Land hatte gemeinsam mit mehreren arabischen Golfstaaten die Resolution eingebracht.
The international community has to put an end to this man-made disaster created by the Syrian government.
Deutlich äußerte sich auch der Schweizer Botschafter Dante Martinelli.
Plus de 7500 personnes seraient mortes et entre 100.000 et 200.000 personnes déplacées. Ce sont des chiffres déplorables.
Mehr als 7500 Tote, zwischen 100.000 und 200.000 Vertriebene, das seien traurige, ja inakzeptable Zahlen. Doch drei Länder halten weiter ihre Hand über Assad: Russland, China und Kuba. Sie behaupten, die Gewalt in Syrien gehe gleichmäßig von allen Seiten aus, also auch von der Opposition, von den Demonstranten.
Текст документа не сбалансирован. В одностороннем порядке возлагает вину за насилие.
Deshalb sei, so Moskaus Emissär in Genf, die Resolution unausgewogen. Doch anders als im UNO-Sicherheitsrat, wo Russland und China ein Vetorecht haben, konnten sie im Menschenrechtsrat ihren Zögling Assad nicht schützen. Der UNO-Beschluss spricht von Tötungen, sexueller Gewalt, willkürlichen Angriffen mit Panzern und Artillerie auf Zivilisten. Gefordert wird jetzt ebenfalls, die Urheber wegen Menschenrechtsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Formulierung deutet, auch wenn dessen Name nicht ausdrücklich genannt wird, auf den UNO-Strafgerichtshof in Den Haag hin. Die UNO erhöht aber nicht nur den Druck auf Assad, sondern versucht noch einmal, womöglich ein letztes Mal, eine friedliche Konfliktbeilegung. Eingeschaltet als Vermittler wurde der angesehene Ex-UNO-Generalsekretär Kofi Annan. Einer der wenigen, dem man zutraut, überhaupt etwas zu erreichen. Vor seinem Aufbruch in die Region erklärte er:
I'm determined to work with everybody and I'm going to consult broadly with all.
Er wolle mit allen Akteuren reden, das heißt auch mit Machthaber Bashar al-Assad. Das ist vernünftig, denn eine Lösungssuche ohne Einbindung Assads würde eine Intensivierung des Bürgerkriegs bedeuten, mehr militärische Unterstützung für die Opposition bedingen und vermutlich gar ein Eingreifen ausländischer Truppen. Kofi Annan sagte allerdings nicht, dass Assad auch Teil einer Lösungsfindung sein müsse, also dass er am Ende im Amt bleiben könnte. Die Luft für den blutrünstigen Autokraten wird also immer dünner.
Googeln Sie, schauen Sie Filmchen auf YouTube und haben Sie ein E-Mail-Konto bei Google, dann gehören Sie zu einer großen Mehrheit. Was vielen oft nicht klar sein dürfte, unsere Surfgewohnheiten werden von Google gespeichert. Entsprechend viel weiß der Riesenkonzern über uns. Ab heute will Google dieses Wissen noch besser nutzen können. Ich fragte Guido Berger von der DRS IT-Redaktion, was hat Google da genau vor?
Google bietet sehr viele verschiedene Dienste an und all diese Dienste speichern irgendwie Daten von uns. Zum Beispiel YouTube, dort merkt es sich, welche Videos wir uns angesehen haben. Bei Google Plus erstellen wir ein persönliches Profil und hinterlassen Daten von uns. Oder bei der Suchmaschine von Google, die sich merkt, wonach wir so gesucht haben. Und jeder dieser Dienste von Google hat eigene Datenschutzbestimmungen und das sind halt sehr viele und es ist deshalb nicht übersichtlich. Und Google will nun eine zentrale Datenschutzbestimmung haben, die eben für alle Dienste von Google gilt und dadurch auch übersichtlicher und transparenter sein soll.
Und wo liegt da das Problem?
Das Problem ist, dass Google nicht nur die Datenschutzbestimmungen zentralisiert, sondern dass sie auch ein zentrales Profil all dieser Daten anlegen möchten. Also dass alle Daten, die ich bei Google in verschiedenen Diensten hinterlasse, verknüpft werden können miteinander. Also dass wenn ich bei YouTube nach einem Video suche, dass es dafür eben nicht nur berücksichtigt, was ich sonst so gesucht habe bei YouTube, sondern auch, was ich bei der Suchmaschine von Google gesucht habe oder was ich in meinem Google Plus Profil hinterlassen habe. Also wichtig ist, es werden keine neuen Daten gesammelt, sondern es geht eben darum, die Daten, die Google sowieso schon hat, in den verschiedenen Diensten nun zusammenzufassen und miteinander zu verknüpfen. Und das wird kritisiert und aus diesem Grund hat nun auch die EU eine Untersuchung begonnen.
Und kann man schon sagen, ob Google damit gegen europäisches Recht verstößt?
Da ist es noch etwas zu früh, da eine definitive Antwort zu geben. Das ist delegiert an die französische Datenschutzbehörde. Die überprüfen das nun und ihr Resultat soll dann Gültigkeit für die ganze EU haben. Und die Datenschützer sagen, es kann durchaus sein, dass diese neuen Datenschutzbestimmungen von Google gegen europäisches Datenschutzrecht verstoßen. Das Resultat der Untersuchung, die jetzt begonnen hat, will man so in 2-3 Monaten dann vorlegen. wenn da ein Verstoß bemerkt werden sollte, dann könnte es eine Buße geben für Google. Diese Buße wird aber wohl nicht so hoch sein, dass das Google wirklich schmerzen wird. Und darum sprechen die Datenschützer jetzt auch schon, dass es eigentlich eher um Image-Schaden als um materiellen Schaden für Google geht.
Das waren Informationen von Guido Berger von der DRS IT Redaktion. 12.55 Uhr, 5.01 Uhr. Das Geschäft läuft rund. Gleich zwei Schweizer Markenhersteller melden heute mehr Umsatz und mehr Gewinn. Sie haben ihre Verkäufe auch deshalb steigern können, weil sie immer mehr eigene Verkaufsgeschäfte betreiben. Solche Monobrand- oder Flagship-Stores, wie man sie neudeutsch nennt, werden immer wichtiger. Klaus Bonanomi berichtet.
Die Swatch Group hat im letzten Jahr weltweit 140 neue eigene Läden eröffnet. Vom Swatch-Shop für die bunte Billiguhr bis zur edlen Omega-Boutique. Der Konzern erzielt schon 1 Milliarde Franken Umsatz mit eigenen Läden und hat letztes Jahr ein Viertel seiner Investitionen in den Aufbau neuer Läden gesteckt. Und auch für den Schweizer Dessous-Hersteller Galida werden die eigenen Markenstores immer wichtiger, wie Sprecherin Andrea Zeltner sagt.
Im vergangenen Jahr haben wir mehrere Stores eröffnet und dieser kontinuierliche Ausbau ist auch weiterhin geplant, denn diese Flächen sind von strategisch wichtiger Bedeutung für die Marke Galida.
Denn zum einen gingen die Umsätze im Fachhandel zurück, zum anderen aber, sagt die Sprecherin von Galida, könne man so die Marke besser präsentieren und die Kundschaft besser an sich binden.
Die direkte Ansprache des Konsumenten wird wichtig und die Ausstrahlung der Marke hat natürlich hier auch oberste Priorität.
3 von 10 Franken nimmt Galida mittlerweile in den 120 eigenen Ladengeschäften ein. Und auch andere Anbieter setzen vermehrt auf das Konzept der eigenen Geschäfte, ob Mode oder Unterhaltungselektronik, Schuhe oder Telekommunikation. Dies zeigt eine Studie zum Schweizer Detailhandel, die Credit Suisse kürzlich herausgegeben hat. Der Ökonom Damian Kürnzi, einer der Autoren der Studie, sagt dazu:
Hintergrund dafür ist natürlich, dass man die Margen im eigenen Haus behalten möchte. Zudem geht es den Unternehmen auch darum, mit solchen Flagship-Stores das Markenprofil zu schärfen.
Im eigenen Geschäft kann man seine Produkte genauso präsentieren, wie man es für richtig hält. Man hat eigenes Personal für Beratung und Kundendienst und es fließt auch ein größerer Teil der Wertschöpfung in die eigene Kasse. All dies spricht für den Markenauftritt im eigenen Geschäft. Doch die Entwicklung habe auch Nachteile, sagt der Ökonom. Zum einen würden die großen internationalen Labels oftmals jeden Preis zahlen für ein Schaufenster an prominenter Lage. Deshalb seien an attraktiven Standorten die Ladenmieten für kleinere Unternehmen unerschwinglich geworden. Zum anderen seien aber auch die Kundinnen und Kunden die Leidtragenden, die nicht eine bestimmte Marke suchten, sondern eine breite Auswahl an Produkten.
Gerade so an den Haupteinkaufsstraßen des Landes, also die Zürcher Bahnhofstraße wird da immer wieder genannt, da stellt man schon fest, dass es eine gewisse Monotonisierung des Branchenmixes gibt. Immer mehr Uhrenläden, immer mehr Modeläden. Solche Straßen verlieren dann wie den durchschnittlichen Shopper, der vielleicht keine Uhr und keine Mode kaufen möchte, an Attraktivität.
Diese Entwicklung macht auch Martin Bühler Sorge, dem Geschäftsführer der Berner Innenstadtvereinigung Bern City.
Einer Einkaufsgasse.
Wenn die großen internationalen Modelabels mit ihren eigenen Markenläden das Straßenbild dominierten. Und dies sei nicht erwünscht.
Wichtig ist immer noch, dass ein gesunder Gesamtmix ist.
Zudem könnten prominente Auftritte von großen Marken auch zu einer Belebung führen. So hat etwa Balli mit seinem Flagship-Store, der in der unteren Berner Altstadt eröffnet wurde, dieses etwas abgelegenere Gebiet attraktiver gemacht. Der Trend zum Monobrand-Store dürfte weitergehen, solange es für die Unternehmen lukrativ ist, sich und ihre Markenprodukte selber ins Schaufenster zu stellen.
Der Bericht von Klaus Bonanomi. In Kürze 1. Zwei Namen sind heute die Affische fürs Tagesgespräch. Xavier Koller ist der Gast, Dalabachkari der Stoff seines neuen Films. Tagesgespräch im 1. und 4. nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Thomas Fuchs.
Der Nationalrat will das Raumplanungsgesetz ändern. Wenn Land ins Bauland umgezont wird, sollen die Eigentümer zahlen müssen. Wenn Land zum Nicht-Bauland wird, sollen die Eigentümer etwas erhalten. Der UNO-Menschenrechtsrat fordert Syrien auf, nicht mehr mit Gewalt gegen die Menschen im Land vorzugehen. Und die Passagiere des beschädigten Kreuzfahrtschiffs Costa Allegra haben auf den Seychellen von Bord gehen können.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.